Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von I Can Hear You. Nach der Sommerpause melden wir uns wieder und mein heutiger Gast ist kein geringerer als Sami El-Makarem. Satiremäßig hat er von seinen Kunden auch den Titel bekommen, Bundesminister für Förderungen. Und ich freue mich so sehr, dass du heute hier bist. Hallo Sami.
Danke Nora für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich habe jetzt schon gesagt, du hast also so spaßeshalber intern den Titel Bundesminister für Förderungen. Jetzt stell dich bitte kurz vor und erklär uns, den Zuschauern, Zuhörern, wie es dazu kam.
Ja, also das ist irgendwie so zufällig entstanden. Ne? Irgendwo war ich mal da im Lockdown, bin ich da mal gesessen mit so einem Kunden. Und dann meinte er so, hey, du solltest eigentlich Politiker werden, so Bundesminister für Förderungen, so viel, wie du mir gebracht hast. Und so ist das dann irgendwie entstanden. Dann habe ich so den Spaßtitel einfach übernommen. Und mittlerweile ist es so, dass die Leute mich sogar auf der Straße ansprechen, so wenn ich in der Kärntnerstraße oder am Graben oder so gehe. Oder letztens auf so einer Villenparty von einem Kollegen von mir, von Andreas König. Und so herkommen sie und sagen, hey, Sie sind doch Bundesminister für Förderungen. Grüß Gott, darf ich ein Foto mit Ihnen machen?
Wie cool. Wir müssen aber wirklich sagen, es ist ein Spaßtitel, ne? Ja, weil ansonsten ist es genau. Amtsmissbrauch.
Genau, also mehr bis ich wirklich im Bundesministerium für Förderungen sitze, das es noch nicht gibt, ist es noch ein Spaßtitel.
Genau, und das wollte ich gerade sagen. Erstens, strebst du das Amt an? Zweitens, gibt es dieses Amt überhaupt? Oder wird es mit dir dann endlich vollzogen werden?
Also ich hoffe, dass es dieses Amt irgendwann gibt, weil in Österreich und auch in Deutschland, aber Deutschland, glaube ich, entwickelt sich jetzt gerade weiter, was das angeht. Bis 2024 soll in Deutschland eine einheitliche Förderplattform und so kommen, also die gehen schon in die richtige Richtung. In Österreich ist es halt einfach noch so, dass die ganze Förderlandschaft in verschiedenen Ministerien ausgelegt wird. Ja, das Bundesministerium für Wirtschaft und Digitalisierung erstellt oder errichtet Förderprogramme, dann das Bundesministerium für Landwirtschaft, für die Landwirtschaft, dieses Ministerium für dieses, bla bla bla. Also es ist einfach ein Fleck auf Teppich.
Aber die warten auf dich, und, würde ich einfach sagen.
Ja, genau, also es wird irgendwann Zeit. Und ich sage mal so, ich strebe das ja wirklich an.
Das wollte ich gerade
sagen. Einfach aus dem Grund, weil ich in dem Bereich im Förderwesen was verändern möchte. Einfach mal die Komplexität rausnehmen. Das heißt, dass es nicht so kompliziert ist. 1000 Förderstellen, wir haben in Österreich so viele Förderstellen. Die Leute kennen nur so AWS oder WKO. Wir haben in Österreich 45 große Förderstellen
und 45
und dann noch viel weitere Unterstellen. Und teilweise fördern die Gemeinden, also ich würde fast behaupten, dass wir in Österreich ein paar hundert Förderstellen haben.
Das ist total interessant, weil ich habe das Gefühl, mit jedem Kleinunternehmer oder mit jedem Unternehmer, mit dem ich bis jetzt gesprochen habe, der ist eigentlich immer nur am Jammern, dass es nichts vom Staat gibt.
Es gibt irrsinnig viel. Schau, es gibt irrsinnig viel, nur das Problem ist, die Leute suchen den ersten Weg immer zur WKO oder zum AWS, weil sie durch die Corona-Krise nichts anderes kennen. Das ist so ein bisschen ein Falschgedanke.
Kannst du ganz kurz sagen, wofür steht AWS und wofür steht WKO?
Austrian Wirtschaftsservice,
ja.
Das ist die Förderbank des Bundes.
Ja.
Und dann die WKO, also die Wirtschaftskammer Österreich. Die zwei Förderstellen oder die zwei Bundesstellen werden so als die Förderstellen angesehen. Sie sind auch irgendwo Förderstellen, aber die WKO macht ja vieles und in Wirklichkeit auch gar nichts.
Ja.
Also, es ist einfach ein zu großes Konstrukt, um sich auf etwas zu spezialisieren. Deswegen verstehe ich auch, warum eine Wirtschaftskammer zum Beispiel jetzt nicht die Erfahrung mitbringen kann, wie eine Förderstelle, die wirklich nur für Förderungen da ist. Die Wirtschaftskammer macht ja viel mehr. Aber um wieder zurückzukommen, es gibt so viele Förderungen. Es gibt für Kleinunternehmer Förderungen. Das heißt, wir sprechen wirklich von Kleinunternehmern, die diese 35.000 Euro Umsatzgrenze im Jahr haben.
Ja.
Ja, für die gibt es schon Förderungen. Es gibt Förderungen für Einzelunternehmer, mit oder ohne Mitarbeiter, für GmbHs, KGs, also Personengesellschaften und so weiter. Es gibt für alle Unternehmenskategorien Förderungen für, weiß ich nicht, Digitalisierung, Webseitenbau, Webshop, es gibt so viel.
Aber was soll jetzt ein Kleinunternehmer oder ein Unternehmer an sich, was soll der jetzt machen? Der braucht eine Förderung und steht da und geht zur WKO oder zur AWS.
Genau.
Und was passiert? Die sagen, wir haben nichts.
Na, grundsätzlich muss man eines sagen, eine Förderung ist nicht so wie jetzt bei Corona, dass man einfach sagt, ja, ich brauche jetzt ein bisschen Förderung, ein bisschen Geld, ich lehne mich zurück, ich warte, bis das kommt und dann schauen wir mal.
Wobei das bei vielen ja auch nicht ganz so war, aber
war
da kommen
ganz
wir später
der Fall,
drauf.
Ja, genau. Ja? Aber das war so irgendwie die Mentalität, ja, diese Corona-Mentalität vieler Unternehmer, zurücklehnen und nichts tun.
Weil es bei den Großen aber auch funktioniert
ja,
hat.
Ja, bei vielen hat es funktioniert, bei
genau.
manchen nicht. Manche haben geschwitzt.
Ja,
manche haben sich
genau,
zurückgelehnt
genau.
in die Sonne und manche haben geschwitzt.
Aber da kommen wir wirklich ja. drauf. Das habe ich mir echt extra aufgeschrieben, weil ich war gestern bei meiner Recherchetätigkeit, ja, habe ich mich damit befasst und bin wirklich in vielen Fällen vom Glauben abgefallen. Und ich sage ja prinzipiell eigentlich in meinem Podcast, ich spreche nicht über Religion und ich spreche nicht über Politik. Aber wir werden tatsächlich nachher noch über die Politik sprechen, weil ich, wie gesagt, ich bin gestern vom Glauben abgefallen und habe mich so gefreut, dass du kommst und ein bisschen Licht ins Dunkel bringen wirst. Aber zurück zu den Förderungen. Also jetzt ein Kleinunternehmer, jemand, der sich gerade selbstständig macht, gerade sein Studium beendet hat. Was rätst genau. du ihm? Was ist der erste Weg?
Also wichtig ist mal, sich irgendwie, wenn ich jetzt nur, ich nenne ein Beispiel, okay? Ich nenne ganz ein banales Beispiel. Ich habe als Kleinunternehmer einen Online-Shop, ich verkaufe Beauty-Artikel und möchte diese Beauty-Artikel jetzt zum Beispiel nicht nur in Österreich mit Online-Werbung schalten, sondern ich plane die jetzt, weil einfach der deutsche Markt größer ist, in Deutschland zu planen. Zehnfacher Markt, zehnfacher Kundenanteil, zehnmal so groß wie in Österreich. Und wenn ich jetzt hergehe und sage, okay, ich habe mit meinem Online-Shop die Möglichkeit, jetzt nach Deutschland Werbung zu schalten und dadurch meine Produkte zu verkaufen, kann ich mir dafür zum Beispiel eine 50-prozentige Förderung holen, die 50% der Werbekosten fördert, Facebook-Marketing, also Facebook-Ads, Google-Ads, Instagram, LinkedIn, whatever, keine Ahnung. Ja. Das zum Beispiel. Die Prämisse an dem Ganzen ist aber so, ja, aber wichtig ist, dass du die Ausfinanzierung gegeben hast. Und das ist eben, was ich vorher gesagt habe, dieser Falschgedanke, der entstanden ist, dass man Geld bekommt fürs Nichtstun. Man muss das zuerst auslegen und dann bekommt man es zurück.
Jetzt wird mir einiges klar, weil ich habe dir ja schon mal jemanden geschickt. Diese Person war ganz verzweifelt und wollte halt, wie kann ich Förderungen etc., hat auch Kontakt zu dir aufgenommen. Und ich habe es dann nämlich im ersten Moment nicht verstanden, warum es dann hieß, das muss ich ja dann erstmal bezahlen, sagte sie dann zu mir. Und dann habe ich mir gedacht, ich verstehe es jetzt nicht, ich habe mich dann nicht mit der Materie befasst, aber jetzt schließt sich der Kreis. Also du musst schon zahlen, ja,
klar.
Und die Werbung quasi schalten oder die Ausgaben tätigen und dann kriegst du die 50% vom Staat zurück, aber du musst in Vorkasse gehen.
Richtig, genau. Ah. Es gibt aber auch die Möglichkeit, bei manchen Förderungen, da reden wir bei, das sind ja Kleinförderungen, bei Großförderungen ab 10, 15, 20.000 Euro, da wird das schon ein bisschen größer eben genannt, besteht die Möglichkeit, vorab 50% oder wie auch immer von dem Geld zu akkontieren. Das heißt, dass man das bekommt, damit man mit dem Geld schon mal vorhinein arbeiten kann. Aber auch da muss man zum Beispiel Auftragsbestätigungen oder so nachweisen, dass man schon etwas gemacht hat, weil es gibt ja im Förderbereich eine Zweckzuwendung. Wenn ich jetzt eine Förderung für ein gewisses Projekt, für eine gewisse Investition, für eine gewisse Ausgabe beantrage, ist dieses Geld zweckgebunden. Du kannst nicht damit in den Urlaub fahren oder dir einen Ferrari kaufen.
Ganz genau. Hat man ja auch schon gehört.
Habe ich gehört.
Hat man auch schon gehört.
Ohne
also
Spaß.
Es ist jetzt nicht so weit hergeholt.
Ich bin während Corona bin ich so gesessen mit einem Unternehmer beim Kaffee, ja, außerhalb des Lockdowns, beim Kaffee.
Sehr gut,
und
gut,
er sitzt da erwähnt. Mit seiner Sonnenbrille, er sitzt da mit seiner Sonnenbrille und sagt so, ah, ich habe jetzt bekommen 1,4 Millionen. Ferrari kommt bald.
Ist das dein Ernst?
Ja, ich bin einfach nur da gesessen und dachte, okay, ich meine, ist jetzt nicht meine Aufklärungspflicht, ja, weil es nicht mein Kunde direkt ist, es ist halt jemand, den ich kennengelernt habe.
Ja.
Aber ja, es gibt, was ich damit sagen will, ist, es gibt eine Zweckzuwendung, das heißt, das Geld, das man bekommt, muss man auch dem Zweck, was die Förderung auslegt, verwenden. Ja.
Ich verstehe.
Und wenn es um eine Corona-Förderung geht, wie es da der Fall war bei dem Typen, dann muss ich das Geld auch für die Subventionierung des Unternehmens ausrichten. Das heißt, dafür das Geld, die Corona-Gelder waren dazu da, um die Liquidität des Unternehmens abzusichern.
Genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Wann ist es wichtig, die Förderung noch tatsächlich zu beanspruchen? Da geht es ja auch um die Liquidität.
Ja, also Förderungen sollte man generell immer beanspruchen. Ich sage mal so, ein Unternehmer, der keine Förderung beansprucht, ist rein, ja, der ist dumm. Das kann ich gar nicht anders sagen. Weil du hast ja als Unternehmer irgendwo die Pflicht, ein Unternehmen oder einen Liquiditätserhalt im Unternehmen zu halten. Ja? Das heißt, Liquidität im Unternehmen ist extrem wichtig, um liquide zu sein, um Absolut. Eben Rechnungen bezahlen zu können und so weiter und so fort. Und deswegen solltest du als Unternehmer auch irgendwo in der Verantwortung stehen und sagen, okay, ich habe jetzt zum Beispiel vor, eine Investition zu tätigen in ein, egal, neues CRM-System, Anschaffung von irgendwelchen Geräten, was auch immer. ich schaue, was dafür für Förderung gibt. Sind es 10%, 20, 30, 50%? Und dadurch holst du dir das Geld ja wieder zurück und hast weniger Ausgaben und somit ist die Liquidität höher.
Also kann man sagen, man nimmt niemandem was weg. Es ist dafür da.
Es sind ja Steuergelder, die zur Verfügung stehen. Und diese Steuergelder, die jeden Menschen, Unternehmer, aber auch Privaten, zur Verfügung stehen, die sind ja da. Wenn es du nicht nimmst, dann haut es irgendwer andere beim Fenster raus.
Jetzt kommt eine ganz wichtige Frage. Ich bin ja so, ne, dass ich sage, Geld, was dir nicht gehört, solltest du nicht ausgeben, etc. Wie ist das mit der Rückzahlung? Muss man die Förderung zurückzahlen?
Es gibt Förderungen, die nicht rückzahlbar sind. Mhm. Dann gibt es andere Förderarten wie Förderkredite, die muss man natürlich zurückzahlen. Ja, die sind zinsbegünstigt aber und tilgungsfrei für einen gewissen Zeitraum und so. Aber Förderungen im Prinzip, wenn du die Zweckzuwendung einhältst, das heißt, wenn du das Geld dafür verwendest, was es vorgesehen ist, was du beim Antrag ja ausfüllst, musst du es nicht zurückzahlen.
Jetzt habe ich eine Frage. Ne? Es muss zweckgebunden sein oder du stellst ja den Antrag. Wird das danach überprüft, ob du das Geld auch tatsächlich dafür ausgegeben
Natürlich,
hast?
Natürlich, du musst ja Rechnung und einen Zahlungsbeleg hinschicken.
Alles klar. Gut, das ist, das ist lustig. Mein Regisseur lacht im Hintergrund, weil er denkt so, ach ja, natürlich. Nee, das finde ich nämlich nicht so weit hergeholt, ja, weil es gibt die KOFAG.
Aber warte kurz, Nora. Ja? Lieber Regisseur, das ist wirklich ein Gedanke, den 99% haben.
Dass sie es nicht zurückzahlen müssen?
Nein, dass sie das nicht machen müssen, nachweisen müssen.
Genau. Und ich komme da nämlich wirklich gleich drauf, warum ich diese Frage ganz bewusst gestellt habe. Ja? Und zwar habe ich mich gestern ein bisschen schlau gemacht. Ich bin auf einen Artikel gestoßen und ich bin auf die KOFAG gestoßen. Die KOFAG ist die Corona-Hilfsagentur. Soweit, so gut. Super, dass es die gibt. Die ist in der Pandemie quasi entstanden, also eine Förderstelle. Wir wissen ja, dass Leute immer noch aufs Geld warten, aber die KOFAG zum Beispiel hat im wahrsten Sinne des Wortes Geld aus dem Fenster geschmissen, ohne Nachweise haben zu wollen.
Ja, genau. Diese KOFAG, das ist ja so ein eigenes, eine Blackbox. Da gibt es ja auch Covid-19 oder KOFAG-Blackbox.at, das nennt man ja so. Das ist einfach so ein schwarzes Loch, wo alles undurchsichtig ist. Keiner kennt sich mehr aus. Also diese Covid-19-Finanzierungsagentur des Bundes, abgekürzt KOFAG, die wurde ja gegründet gleich am ersten Tag des Lockdowns. Ja? Also sozusagen vor 2020. Die wurde gegründet. Das ist alles so undurchsichtig. Ja? Das ist wie so eine Nebelwolke. Die wurde gegründet, um eben Unternehmen dabei zu unterstützen.
Genau.
Dabei zu unterstützen, Förderungen zu bekommen für Umsatzausfälle und so weiter und so fort. Ich meine, ich möchte jetzt keine Verschwörungstheorie oder so aufstellen. Ich habe aber irgendwie so das Gefühl gehabt, dass das schon vorher irgendwie in Planung war.
Ui!
Ja? Weiß ich nicht, weil es ist ja komisch, dass die dann gegründet wurde. Warum wurde hier eine neue Firma gegründet und so weiter, ja?
Naja, ich meine, ich
das hätte jetzt in Wirklichkeit auch das Finanzamt abwickeln können.
Okay, so habe ich es gar nicht gesehen. Also, ich habe jetzt gedacht, mei, komm, die sind super lieb, die haben gleich so eine Stelle gegründet. Also so bin ich jetzt, ne, von meiner Denkweise. Die haben eine Stelle gegründet, jeder kriegt sein Geld, jeder bekommt das, was er verdient. Der eine mehr, der andere weniger. Aber ich habe mich gestern wirklich so ein bisschen schlau gemacht. Das ist ja wirklich ganz schnell aus dem Boden gestampft worden. Da gab es das Zitat von angeblich Sebastian Kurz, also so steht es in dem Artikel, dass er gesagt hat, wir machen das, koste es, was es wolle. Also damit man gefühlt so die Leute ruhig hält. Aber je weiter ich halt gelesen habe, und ich werde da auch gleich ein paar Sätze noch mit dir vorlesen, und dass du da auch so Stellung dazu beziehen kannst, ich war so ein bisschen schockiert, weil da geht es nämlich nicht um die Rückzahlung. Und da haben auch viele Geld bekommen, denen das eigentlich nicht zustehen würde, weil ich kenne, wie gesagt, viele Unternehmerinnen und Unternehmer, auch aus Wien, die heute noch wirklich auf Geld warten. Wie kann das passieren?
Also pass auf, ich sag dir mal was. Erstens mal die KOFAG, ja, die gegründet wurde, dieser türkis-grünes Konstrukt. So, und jetzt musst du dir vorstellen, die ist gegründet worden, viele haben Förderungen bekommen, sind überfördert worden, manche unterfördert, ja. Also ich selber, ich kann mein eigenes Beispiel dazu nennen, das werde ich nachher auch kurz machen. Ich habe keine Corona-Förderungen bekommen, ja. Und da gab es auch einen persönlichen Grund dafür.
Aha.
Aber nicht von meiner Seite, sondern vom Staat. Und ich kann da ganz offen drüber reden, weil warum nicht, ja? Pass auf, dieses ganze Corona irgendwie, keine Ahnung, Förderungen, dies, das. Weißt du, wie das Geld vergeben worden ist? In Wirklichkeit gibt es da ein türkis-grünes Gewächshaus, wo lauter Gärtner drinstehen, die keine Ahnung haben, so wie unsere Politiker. Das sind alles, das sind ja keine Wirtschaftsleute. Das sind in Wirklichkeit Unausgebildete, die haben ein ganzes Leben, haben die noch nie einen Mitarbeiter bezahlt, die haben keine Ahnung von Lohnnebenkosten. Also die haben ja wirtschaftlich, außer vielleicht der Mats Netter, das ist einer, der ist wirklich gut, ja, das muss man schon sagen, der hat einen Plan, das ist Wirtschaftsprüfer, Steuerberater etc., der da drin sitzt im Nationalrat. Das ist, glaube ich, einer der wenigen, der wirklich Ahnung hat im Bereich Wirtschaft. Alle anderen, das ganze grün-türkise Konstrukt und die, was da stehen und reden und so weiter, die haben keinen Plan. Das sind die Gärtner, die nicht ausgebildet sind, die da in die türkis-grüne Gärtnerei reingehen und einfach so viel gießen, bis die Pflanzen kaputt werden. So sind ja auch die Corona-Förderungen vergeben worden. Überfördert, einfach überschüttet.
Hier habe ich nämlich genau einen kurzen Ausschnitt. Es war ein dezidiertes Ziel, Unternehmen ihre Verluste möglichst umfassend zu ersetzen, soweit so gut. Und dann kommt, oder sie sogar systematisch zu überfordern. Denn damit, so der Plan der Regierung, könne man den Kritikern an den harten Lockdowns am besten den Wind aus den Segeln nehmen.
Genau. Also in Wirklichkeit wurde das so gegeben, so, ja, da hast du Zucker, aber gib mir mal Ruhe. Ja? Und das Kind ist glücklich. Ah, ich habe meine Süßigkeiten und so weiter bekommen und es ist glücklich gestellt. Deswegen wurde einfach so nach einem abartigen Gießkannensystem, Schrotflintensystem, Maschinenpistolensystem, nenn es wie du es willst, einfach drauf losgeballert und überfördert. Ja.
Interessant ist ja auch, weil du das eben gesagt hast, dass die aber auch gut mitgeschnitten haben. Also ich habe jetzt gelesen, dass 21 Millionen Euro bei der COFAG für externe Berater und allein 125.000 Euro für einen Protokollführer ausgegeben
also
wurden.
Ich weiß nicht, was für, also ich sag so, ich hätte mich sofort angemeldet als externer Berater, weil wenn ich so
Protokollführer
viele,
wäre ich geworden.
Ich auch. Da musst nichts machen und nichts wissen, aber du kriegst richtig viel
Kohle. Ich hätte mitgeschrieben und ich meine, dann haust das irgendwie so.
Ja, das landet im Endeffekt so wie alles andere im Papiermüll oder wird geschreddert. Da muss ich aber auch dazu sagen, bei dieser ganzen Corona-Thematik, viele Unternehmen sind ja so krass überfördert worden, wie zum Beispiel die ganzen Fastfood-Ketten. Die haben ja 30 Millionen Euro Gewinn gemacht.
Das ist das Nächste.
Durch
das
die Förderungen, nicht durch mehr Umsatz. Oder zum Beispiel eine deutsche Firma. Das kann man in der Liste nachschauen. Den Namen kann ich auch nennen, wenn es eh schon in der Liste veröffentlicht ist.
Du kannst hier bei mir also kannst du
zum Beispiel
alles sagen.
Moncler. Moncler hat Betriebsstätten in Österreich und in Deutschland eine Firma und kriegt 900.000 Euro Förderungen.
Also ich war jetzt schon mal, ne, jetzt hier habe ich allein schon Mediamarkt, ne? Also Mediamarkt hat ja jede Menge Online-Bestellungen entgegengenommen. Es ist ja jetzt nicht so, dass die in der Zeit nichts verdient haben. Und der Mediamarkt-Mutterkonzern Seaconomy konnte dank Online-Bestellungen und eines Booms bei langlebigen Konsumgütern wie Kühlschränken seinen Umsatz und Gewinn im Geschäftsjahr 2021 sogar steigern. Und trotzdem haben die ca. 800.000 Euro Förderungen bekommen.
Mhm. Ja, das ist ja das, was ich gemeint habe. Das ist ja.
Beziehungsweise, Entschuldigung, die 800.000 Euro hat der Lebensmittelhändler Spar bekommen als Ersatz
auch
für die Schließung der 53 Interspar-Restaurants.
Ja, ja, auch, ja. Also es ist egal, wie, wo, was, wann. Die großen Konzerne, die auch gut gefüllte Kriegskassen haben, haben natürlich massiv profitiert. Ja? Und die ganzen kleinen Unternehmen, ich kenne ein Restaurant zum Beispiel unten in der Südsteiermark, die warten seit, ohne Spaß, 14 Monaten auf Corona-Gelder. 14 Monate, das war schon zu Beginn der Pandemie. Also weißt du, was ich meine? Das ist ja abartig. Die warten so lange, aber weißt du warum? Nicht, weil die jetzt die werden einzeln geprüft von jemandem, der irgendwo jetzt sitzt, beim Finanzamt oder bei der COFAG oder beides. Die sitzen dort, kriegen die Unterlagen. Das ist so ein Haufen Unterlagen. Die kriegen das am Tisch.
Aber wie
und
kann
das müssen
passieren?
Das prüfen. Weil jetzt kein Geld mehr ausgeben wird. Es wird ja schon, wir haben ja kein Geld mehr. Österreich ist ja pleite, muss man ja ehrlich sagen. Die Ratingagenturen tun schon irgendwie abstufen langsam. Ich habe das letztes Jahr schon gesagt. Es wird bald der Ratingagentur irgendwas in Österreich, Kreditwürdigkeit oder Rückzahlung oder was auch immer, irgendwas runterstufen. Und was kommt vor ein paar Tagen? Österreich wurde auf stabil runtergestuft. Hat zwar immer noch AA, Aber du weißt eh, das kann sehr schnell gehen. Dann haben wir wie in 2015 Griechenland, wo du nur 60 Euro am Tag abheben kannst.
Das habe ich in deiner Insta-Story gesehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, habe ich kurz einen Kloß im Hals gehabt, weil
ja,
ich mir gedacht habe,
halt
du hast den Vergleich wirklich in deiner Insta-Story gebracht mit
Griechenland
und 60 Euro.
Ich habe das vor zwei Jahren gesagt, dass irgendwann das kommt. Und ihr werdet sehen, die Leute lachen jetzt noch oder die nehmen das nicht so ernst. Aber Österreich, wir schlittern in eine massive Wirtschaftskrise, wo am Ende Armut herrschen wird. Ich kann es gar nicht, es ist jetzt keine Hiobsbotschaft, die ich da rausbringe, aber du musst ja nur schauen. So viel Schulden, wie wir machen, so viele Unternehmen, die jetzt pleite gehen, weil sie die Corona-Schulden nicht zurückzahlen können, die Stundungen, so die Wirtschaftskrise nicht überleben, die Preissteigerungen. Du, wenn ich für Gas statt 50 Euro jetzt 500 bezahle im Monat, das ist ja abartig. Wie sollten Unternehmen das zahlen können? Und wir reden jetzt nicht von Konzernen, ich rede von Unternehmen mit 2, 5, 10 Mitarbeiter, die eh schon jedes Monat irgendwo so über die Runden kommen, durch Corona, Einschränkungen, dann natürlich die ganzen Preise, die exportiert sind. Wenn ich mir anschaue, ja, eine Dose Kidneybohnen beim Metro, die hat kostet 3 Euro, die kostet 6 Euro innerhalb von 5, 6 Monaten.
Ja, das braucht man gar nicht, wirklich, da braucht man gar nicht ins Detail gehen, weil auch da kriege ich einen Kloß im Hals, wenn wir über die Preise im Supermarkt sprechen. Aber das war jetzt ganz interessant eben, weil ich habe dir auch schon mal eine Dame, brauchen wir jetzt auch nicht den Namen nennen, geschickt, die ja auch ein Unternehmen hat in Wien mit 3 oder 4 Mitarbeitern. Und eigentlich sehr überschaubar, aber das war dann so, dass eben ich sie zu dir geschickt habe bezüglich Förderungen. Und sie dann gesagt hat, es ist ja nicht nur die Förderung, die zuschlägt, sondern natürlich auch die Krankenkasse.
Ja, ja,
die da auch,
SPS, ja,
genau,
klar.
Die dann auch ihr Geld haben möchte und sie weiß aber nicht, wie sie das machen soll, weil mit der Kurzarbeit, es war auch niemandem irgendwie geholfen, aber ich habe hier nämlich ganz kurz was gefunden bezüglich der Kurzarbeit. Im System gab es noch andere Blüten. Der zweite große Hilfstopf bestand aus dem staatlichen Kurzarbeitsgeld. Betriebe waren nicht verpflichtet, Hilfen gegeneinander aufzurechnen. Sie konnten doppelt zugreifen. Wie kann das in einem Rechtsstaat passieren? Wie kann das passieren?
Es gibt einfach keine Überprüfungsstelle. Es wird ja nichts überprüft. Es wurde ja einfach nur, man muss ja dazu sagen, die ganzen Corona-Hilfsmaßnahmen, die wurden ja schnell aufgesetzt, die ganzen Richtlinien und so weiter. Da hat man ja erst nachher überhaupt, ich kann mich noch erinnern an die Kurzarbeit Phase 1.
Mhm.
Da hieß es ja, glaube ich, noch gar nicht Kurzarbeit Phase 1, da hieß es nur Kurzarbeit. Die Beantragung von dem, das war ja, da war jetzt nicht viel Inhalt, ja. Da gab es nicht viel, das waren ein paar Zettel, hat man ausgefüllt, ein paar Unterschriften von den Mitarbeitern, das braucht und so weiter. Aber die Auflagen waren minimal. Wenn du dir jetzt anschaust, Kurzarbeit Phase 4, Phase 5, das ist ja massiv überarbeitet worden über die Monate, über die Jahre, die letzten 2.
Und um das jetzt nochmal.
Damit man das dann ausgrenzt, wurden die verbessert, ja, diese Kurzarbeitsmaßnahmen.
Weil, um das jetzt nochmal als Beispiel zu nennen, ein Unternehmen konnte also beispielsweise Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken, hatte somit keine oder geringere Kosten für Arbeitskräfte. Dennoch gab es Geld von der KOFAG, obwohl mangels Umsätzen im Unternehmen auch für Waren keine Kosten anfielen.
Klar, natürlich. Weil da ging es ja um den Umsatz, der ausgefallen ist. Ja, und für diesen Umsatzentfall hast du Corona-Hilfen bekommen in Höhe X. Umsatzersatz, ja, gutes Beispiel. Das war ja so wirklich Schrotflintensystem. Ist Gießkanne. Oder gar nicht Gießkanne, das war Tonnenübergießung. Und da wurde nach dem Umsatz geschaut. Und wenn ich jetzt Umsatz X weniger habe, wurde gefördert. Ganz egal, ob du jetzt Kurzarbeit kriegst hast oder nicht.
Und jetzt ist es ja so, dass der ein oder andere, es gibt einen Untersuchungsausschuss. Das ist so.
Das wird noch ein Spektakel werden, aber ich glaube, dass der normale Österreicher davon nicht wirklich was mitkriegen wird. Weil ich bin mir sicher, dass das so ein bisschen unter den Teppich gekehrt wird, ein bisschen fallen gelassen wird. Jetzt gibt es neue Skandale, dann das ganze politische Ding. Also ich glaube, dass man da in 3, 4 Jahren so richtig erst wieder was hören wird.
Ja, aber jetzt möchte ich, du nimmst ja kein Blatt vor den Mund, ne? Also
ja.
Insofern möchte ich jetzt von dir wissen. Gegenüber richtigen U-Ausschüssen hat dieses Untersuchungsgremium aber Nachteile. Die Befragungen sind nicht medienöffentlich. Ministerinnen und Minister können nicht so gut in die Mangel genommen werden, weil sie Fragen an anwesende Beamte weitergeben können. Dort besteht keine Wahrheitspflicht. Jetzt, wozu machen wir das dann?
Ja, das ist wieder Show.
Also jetzt mal ernsthaft, wozu tun wir uns das an? Wozu setzt man sich dahin, wenn man eh dann die Wahrheit nicht sagen muss, es so rüberschieben kann, so ja. Von wegen, ah, ich habe einen Joker, ich lasse aus, ich kann mich nicht erinnern, whatever. Ich möchte jetzt gar nicht zu politisch werden, aber für mich ist es wirklich so, wo ich mich frage, warum, wozu?
Naja, also ich glaube, dass es mal grundsätzlich da deswegen gemacht wird, ja, damit man einfach so der Bevölkerung zeigt, weil jetzt ja die ganzen Aufdeckungen sind und der Rechnungshof hat das aufgezeigt, was da alles schiefgegangen ist und so weiter. Glaube ich, dass man das jetzt einfach mal so macht, diesen Untersuchungsausschuss klein einberuft, ja, diese Corona-Hilfsagentur, was da so gegangen ist, was nicht, damit einfach so der Österreicher so das Gefühl hat, so, ja, bist du ein bisschen beruhigt und fertig. Ja.
Aber dennoch muss man ja sagen, ne,
wenn Wahrheitspflicht,
man,
ja.
Wahrheitspflicht, genau. Aber wenn man das macht, es kann sich ja jeder prinzipiell dahinstellen, der da befragt wird und sagen, naja, wir haben im guten Wissen und Gewissen gehandelt, wir wussten ja auch nicht, was auf uns zukommt. Und somit ist doch eigentlich der Drops gelutscht.
Richtig, genau. Würde ich auch so behaupten. Ja. Also ich finde ja, schon, also ich muss ja auch sagen, ich weiß ja nicht schon wieder, welche Leute dahin eingeladen werden. Das ist ja wie beim türkisen Untersuchungsausschuss. Da sitzt einer beim Untersuchungsausschuss, der den führt, der selber Dreck am Stecken hat. Ich nenne jetzt keinen Namen, aber ich glaube, wir wissen alle, von wem wir reden. Ne? Der selber in so SMS verwickelt war, in so Chats und so. Und das ist ja überall dasselbe. Ich finde, da sollten normal, Otto-Normal-Bürger, so wie du und ich, drinnen sitzen, mitreden können, die vielleicht politisch oder wirtschaftlich auch noch eine Ahnung haben oder das Ganze mitverfolgen. Aber nicht wieder die Leute, die da drin sitzen, die sowieso überall schon drin sitzen.
Ja.
Das bringt ja nichts.
Ich würde dem jetzt mal so zustimmen, weil es ist halt dann auch wirklich Augenwischerei. Ab einem gewissen Zeitpunkt ist es Augenwischerei. Und weil ich jetzt aktuell wieder einen Artikel gelesen habe, ich muss wirklich lachen. Also es ist eigentlich total traurig und tragisch. Wir haben eine Krise at its best, ja. Energiekosten explodieren, wir haben einen Krieg, es ist wirklich schlimm. Und jetzt lese ich, dass sich der Schulminister ein 120.000 Euro Auto zugelegt hat.
Ja. Als Dienstwagen.
Als Dienstwagen. Ja, und es wird, es heißt aber nein, die kriegen so ein gewisses, also sie haben so ein Budget und das ist alles so, er zahlt nur 232 für die Flotte, also für das Auto im Monat, weil die kriegen da eine Dienstwagenermäßigung und ich meine, braucht das jetzt ein, und ich will, eigentlich will ich das nicht, ich will nicht politische Fragen stellen, aber ich muss das fragen, braucht man jetzt ein 120.000 Euro Auto? Ich meine, auch in den Schulen ist doch jetzt die Kacke am Dampfen, sorry. Ich weiß, ich habe gesagt, Schule hast du jetzt gar nicht viel am Hut, aber es geht jetzt einfach nur darum, die Kinder waren 2,5 Jahre, whatever, oder 1,5 Jahre im Distance Learning und da ist so viel schief gelaufen. Er hat die mündliche Matura angesetzt als Pflicht und so weiter. Also ich sag's ganz offen, ich bin kein Fan von ihm, aber mir ist es auch mittlerweile wurscht. Also der ist mir wirklich...
Vom Gesundheitsminister?
Nein, vom Schulminister.
Schulminister.
Aber da denke ich mir, sich da in so ein 120.000 Euro zu setzen, es ist ja auch ein Zeichen, ne, in der jetzigen Zeit. Also in Deutschland und Co. heißt es aber vielleicht ein bisschen kälter duschen, weniger duschen und was weiß ich was. Ich meine, sorry, to be honest, das ist mein Podcast, ich kann es sagen. Yeah. Wen wollt ihr eigentlich verarschen? Yeah. Ich meine, wir sollen jetzt echt anfangen, hier einmal in der Woche zu duschen, baden sollte ich ganz sein lassen und ihr fahrt dann mit einer 120.000 Euro Limousine von zu Hause mit einem Chauffeur. Also du merkst, jetzt wird es ein bisschen, jetzt rege ich mich auf.
Ich sage ja, wenn du selber am Topf sitzt, kannst du ja den Leuten sozusagen ein bisschen was geben vom Trog und du tust halt selber am meisten rausnehmen oder bedienst dich, ja.
Weil so ich wollte halt eigentlich irgendwie nicht sagen, aber weißt du, es ist dann auch so, ne? Da wird in Deutschland hier ist es das AMS, in Deutschland weiß ich nicht, da wird das AMS-Geld quasi gekürzt und
Agentur
das,
für Arbeit.
Ja, genau. Ne,
in Deutschland, ja.
Das Arbeitslosengeld, so. Mhm. Und das wird dann noch verkündet und 2 Tage später heiratet eben dieser Finanzminister, den ich eigentlich immer gut fand, ja. Den fand ich eigentlich immer gut. Und der heiratet 2 Tage später, aber 2 Tage vorher sagt er noch, nee, wir müssen sparen, das muss gekürzt werden und so weiter. Und dann heiratet er auf Sylt, Riesensause, ja, dann kommt ein CDU-Politiker, fliegt selbst, ja, mit seiner 900.000-Euro-Maschine und ich denke mir nur so, warte mal, Entschuldigung, Sylt, Sansibar, wie gesagt, es ist mein fucking Podcast, ich darf das jetzt mal so sagen. Und dann denke ich mir, wen wollt ihr echt verarschen? Ich glaube, ich habe einen falschen Job gewählt, ich sollte Politikerin werden. Können wir bitte irgendwie so eine Partei gründen? Es gibt ja jetzt auch eine Bierpartei. Ich habe mich jetzt nicht so ganz an der Marco Pogo, oder
ja,
wie der
genau,
heißt,
der
ne?
Pogo, ja.
ich weiß nicht, was für Ambitionen der hat. Ich habe mich auch noch nicht damit befasst. Wie ist das eigentlich? Darf ich als Deutsche hier den Bundespräsidenten wählen? Ich glaube nicht. Ne? Ich glaube nicht. Mein Regisseur lacht schon wieder, ja, im Hintergrund.
Bundespräsident,
ich,
ja.
Ich bin wieder, wir sind da wieder so an so einer Stelle. Wie gesagt, ich fühlte mich wirklich verarscht. Das war eine 3-Tages-Sause auf Sylt. Ich gönne das jedem und er hat es angeblich auch selbst bezahlt, aber aufgrund der Tatsache, dass natürlich so viele Staatsoberhäupter kamen, brauchte man natürlich auch wieder Verstärkung, Bodyguards, ja, und so weiter. Die wurden wiederum vom Steuerzahler bezahlt und da denke ich mir dann so, ein bisschen kleiner wäre jetzt auch okay gewesen, oder? Und 3 Tage Hochzeit, ich meine so, hier, Aladdin, 1001 Nacht.
Ja, ob man es braucht oder nicht, ja. Steuerzahler ist am Ende immer derjenige, der drauf zahlt. Das ist halt überall irgendwo so, ja. Deswegen wird ja auch dieser Untersuchungsausschuss gemacht, damit man den Steuerzahler ein bisschen irgendwie vielleicht so beruhigt, ja? Damit man den einfach das Gefühl gibt, damit es gut ausschaut. So, irgendwie macht das so den Eindruck, ja? Das ist halt wie jetzt zum Beispiel, ich nenne das Beispiel, weißt du, warum ich das so gerne erwähne? Das Wien-Energie-Thema. Das ist das Thema, das beschäftigt mich so extrem, weil einfach jetzt da wieder nach Ausreden gesucht wird, wie das passieren konnte. Aber wir reden da nicht von 8 Millionen Euro oder 80 Millionen Euro. Wir reden da ja schon von, weiß ich nicht, 8 Milliarden.
Also es waren 8 Milliarden und dann waren es 10 Milliarden.
Jetzt sind 10 Milliarden gefallen, ich weiß nicht. Also es sind Summen, die sind abartig. Ja.
Ich krieg schon die Tränen in den Augen.
Du musst dir überlegen. Du musst ja irgendwo, und weißt du, was mich am meisten stört? Egal, ob du Bürgermeister bist, Finanzstadtrat, Aufsichtsrat im Vorstand eines Unternehmens, wenn du das in der Privatwirtschaft machst, so einen Scheiß baust, als Geschäftsführer, Vorstand oder so, da haftest du dafür. In Österreich, was ist da? Ja, geh mal einfach zum Staat und hol mir aus das Geld. Wenn du als Geschäftsführer irgendwo selber Blödsinn machst als GmbH, weil du die GmbH schadest, mit irgendwelchen Spekulationen, und ich sag das jetzt einfach, es war ein Gamble, das war Zockerei, es ist einfach so. Weil auf der Börse, das ist Spielerei, ja, das ist Gambeln. Und da kannst du nachher nicht hergehen als Bürgermeister und sagen, ja, du, wir brauchen jetzt ein bisschen Geld, der hat ja auch Geld von der Stadt vergeben, 10% von dem Jahresbudget, fast, hat er an die Wien Energie vergeben. Und das meine ich damit, ja. Die haben alle keinen Plan von der Wirtschaft, die sind alle komplett abgehoben, die leben irgendwo auf einem anderen Planeten. Und denken sie, ja passt, der Steuerzahler regelt. Ich würde einmal gern als Unternehmer sagen, du, ich habe jetzt 100.000 Euro in Krypto investiert, das Geld ist weg, ich muss schnell zum Staat gehen und mir was holen. Und wenn du das machst, du hast die Firma geschädigt, da haftest dafür. Da wirst herangezogen.
Richtig, du wirst dafür herangezogen und wirst deines Lebens nicht mehr froh, aber...
Andere gehen für ihre Taten ins Gefängnis, er geht ins Wirtshaus. Oder ich weiß nicht wohin, ja. Er geht zur Bundesregierung und holt sich da Geld. Und das, was wiederum unser Geld ist, ja?
Es ist so traurig. Es ist so traurig. Und ich denke mir dann immer so, merkt das keiner? Kann das keiner stoppen? Was muss man jetzt tun? Was soll jetzt der Otto-Normalverbraucher, der Bürger machen?
Also ich verstehe natürlich, warum die Bürger in den USA das Kapitol gestürmt haben, ja?
Oh.
Ich verstehe es, ja. Also,
das ist jetzt harter Tobak.
Naja, es ist eine Frage der Zeit. Weil irgendwann, wenn die Leute nicht mehr wissen, weißt du, was ich meine? Irgendwann, wenn die Hemmschwelle fällt und die Leute kein Geld mehr haben, keine Aussicht haben, was wird dann gemacht? Dann wird randaliert, dann werden Aggressivitäten hervorgehoben.
Aber meinst du, ist es sinnvoll, was würdest du dem Bürger raten? Ist es sinnvoll, auf die Straße zu gehen, zu demonstrieren? Bringt eine Demo was? Was bringt was? Muss man Unterschriften sammeln? Muss man die richtigen Leute wählen beim nächsten Mal? Wann ist die nächste Wahl?
Also wählen ist ein schwieriges Thema, weil in der Politik, du weißt, ich habe es ja schon vorher gesagt, da sitzen überall Leute, die keinen Plan haben von irgendwas. Ja? Das sind einfach nur Plaudertaschen. Es ist einfach so.
Apropos Wahl, als nächstes steht ja die Bundestagswahl an. Magst du eine Prognose abgeben? Wer, wie, wo, was?
Ich weiß nicht. Also ich würde jetzt nicht viel dazu sagen, aber ich kann sagen, wen ich nicht wählen würde. Aber ich kann sagen auch, ich sag's nicht, wen ich wählen würde oder nicht wählen würde. Aber ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel der Valentin, der Silo Valentin, gut abschneiden wird. Ich kann mir vorstellen, dass auch andere Konsorten gut abschneiden werden. Aber wahrscheinlich wird der jetzige Bundespräsident wiedergewählt, weil die Leute einfach so, ja, immer dem System folgen, ja. Und keine Veränderungen haben wollen.
Oder wollen oder hat man Angst vor Veränderung?
Ja, beides. Der Mensch hat ja immer Angst vor Veränderung. Das ist ja normal. Deswegen unternimmt er nichts. Deswegen kommt er aus sich selbst nicht raus.
Witzig ist, ich hatte mich mit dem Valentin gar nicht so wirklich befasst, bis ich jetzt vor ein paar Tagen tatsächlich in meiner Nachbarschaft hat der Nachbarssohn Anfang, also vor ein paar Wochen, dem Valentin einen Brief geschrieben und sein Taschengeld ihm geschickt. Und das hat der Valentin auch veröffentlicht und ne, war so, ja, für die Zukunft der Bürger. Wie gesagt, ich habe mich nicht damit befasst. Die Frage ist natürlich, wer sagt was? Wer sagt nur was? Wir kennen es ja aus der Politik, um jetzt auf Wählerfang zu gehen. Was verändert sich tatsächlich, wenn Van der Bellen nicht mehr da sein sollte? Wie viel Veränderung geht sich aus? Ja, weil natürlich, ich habe immer so das Gefühl, auch bei Lehrern oder Ärzte oder wie auch immer, die gerade frisch aus dem Studium kommen, die sind nur so ambitioniert, aber schlussendlich, ne, wenn du dann da vielleicht, ich will jetzt nichts schönreden, aber wenn du dann da auf dem Stuhl sitzt und alle sagen, hey, warte mal, du bist jetzt nur repräsentativ, hier läuft das alles ein bisschen anders.
Das ist eben immer die Frage. Wie viel kannst du wirklich bewirken, wenn du nachher drin sitzt? Ja? Vor dem Wahlkampf reißt ja jeder immer den Mund auf. Aber nachher, da wirst du einfach so ein bisschen so in die Ecke gedrängt.
Ja, ich habe es jetzt auch in Deutschland gemerkt. Na, am Anfang hieß, wir machen dies, wir machen das und plötzlich muss ja eine Koalition gebildet werden und dann ja, heißt es, ja, wir mussten jetzt Abstriche machen. Es ging jetzt nicht anders, aber damit wir zumindest einen Fuß in der Tür haben und so. Aber ich frage dich jetzt ganz direkt, wann gibst du deine Kandidatur ab?
Ich sage dir ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, ob ich wählen gehe.
Nein, deine Kandidatur.
Oder? Ach so, wann? Kandidatur.
Genau.
Boah.
Na, also wählen, nicht wählen, glaube ich.
Also ich habe gedacht, du meinst jetzt wählen.
Nein, nein, deine Kandidatur.
Boah, ich weiß nicht.
2030?
Na, 20.
Du, so lange bleibe ja. Ich, vielleicht lasse ich mich einbürgern, damit ich dich wählen darf.
Irgendwann so 2025 bis 2030. Irgendwo dazwischen vielleicht.
Das heißt, ich muss jetzt...
Keine Ahnung, ich weiß noch gar nicht, ob ich es wirklich mache.
Deutschen Staatsbürgerschaft rüber zu Österreich, damit ich dich wählen dürfte.
Ich weiß ja gar nicht, ob ich wirklich irgendwo kandidaturmäßig... Wie gesagt, mich würde schon so ein bisschen Politik interessieren. Einfach aus dem Grund, weil du als Normalbürger, glaube ich, mehr verändern kannst als irgendeiner, der schon so lange in so einem Schachtelsystem ist, vom Denken her. Aber ich würde mich jetzt nicht zum Beispiel in ein Finanzministerium reinsetzen oder in ein Bundesministerium für Wirtschaft und Digitalisierung. Das ist schon so abgefackelt da drin. Ich kann jetzt nicht das Feuer mehr löschen. Ja? Da brennt es ja schon überall.
Ja, das Witzige ist...
Aber ich würde maximal, wie gesagt, irgendwo politisch aktiv werden, wo es um das Thema Förderungen oder so geht. Ja? Das ist das Einzige, was mich interessiert.
Aber dafür müsste man dann, wie gesagt, diese Stelle überhaupt erstmal schaffen. Ne?
Ja, man müsste diese Stelle irgendwo vielleicht schaffen oder man müsste das generell mal ausbauen und sich überlegen, auch in Österreich, so wie in Deutschland, ein einheitliches Fördersystem zu errichten. Aber grundsätzlich würde mich das schon interessieren, ja. Einfach, damit man ein bisschen was verändern kann, damit man sagen kann, okay, wohin ein bisschen mehr Sichtbarkeit, also dass es nicht so undurchsichtig ist, das Ganze.
Also transparenter.
Transparenter machen, einfacher machen, dann noch schauen, okay, allein die Richtlinien, wie die geschrieben sind bei manchen Förderungen, ja, die ergeben die Antragsberechtigung für manche Unternehmen und nicht. Wer erstellt das?
Ja, und
das erstellen Leute, die keinen Plan haben von Wirtschaft.
Und da kommen wir wieder zum Anfang, ja. Da kommen wir wieder zum Anfang eben bezüglich der Förderungen. Wenn du nicht mal Ahnung hast, welche Förderung dir zusteht und dann steht es auch noch so kompliziert und eben nicht transparent, wie weiß ich denn, wie komme ich an diese Förderung?
Ja, schau, also ich mache manchmal so, jetzt schon länger nicht mehr, aber ich mache manchmal Workshops in Firmen, ich bilde die aus. So auf Management-Ebene oder so, okay, damit ich wissen überhaupt, wo schaue ich wegen Förderungen permanent, also nicht nur einmalig, sondern jedes Monat, okay, gibt es da in dem Bereich neue Förderungen, bilde ich ja aus. Also wie gesagt, die Informationsthematik im Wirtschaftssegment auf Unternehmerebene ist einfach massiv schlecht. Die gehört gefördert, sind wir schon dabei, das heißt Wissenstransfer betrieben. Der Ausbau, eine einheitliche Förderstelle, wo man alle Förderungen sieht, wo man alle beantragen kann. Ob das dann die einzelnen Förderstellen wieder abwickeln, ist ja kein Problem. Heutzutage, wir sind ja digital so gut eigentlich fortgeschritten, ja, 2022, dass man sagen kann, okay, man macht zu allen Förderstellen Anbindungen zu einer Hauptförderstelle, wo ein Mensch, der jetzt nicht täglich mit Förderungen konfrontiert ist, der nicht ausgebildet ist in dem Bereich, oder sich selbst ausgebildet hat, so wie ich mich. In Österreich gibt es ja keine Ausbildung in dem Bereich, außer meine eigene. Wie soll denn der Ahnung haben? Der muss da 100.000 Förderstellen abklappern, ruft dort an, erreicht vielleicht nicht einmal jemanden. Also weißt du, wie oft ich bei einer Förderstelle angerufen habe und dort sitzt jemand und der nicht abgehoben hat? Und dann bekomme ich gesagt, man muss das Geld von den Förderungen, weil es Steuergelder sind, ordnungsgemäß verwenden. Wenn da jemand sitzt, der auch Steuergeld kostet,
und den du und 3 Monate
und du reichst dann 3 Monate nicht, weil er auf Urlaub ist, dann tut ihm der Fuß weh, dann ist er auf, weiß ich nicht was, Urlaub, dann ist er wieder im Krankenstand, typischer Beamter. Naja, ist ein alteingesessener Beamter, oh, das muss man ja sagen. Ich kenne viele Beamte und ich war selber früher auf der Universität tätig und ich kenne viele Beamte, also ich darf das auch sagen,
gut,
wenn du Kollegen hattest, die 10 Monate im Krankenstand waren. Aber im Jahr. Und solche Leute sitzen da. Deswegen sage ich ja, der gehört einmal komplett aufgeräumt. Da gehört eine Bombe reingeschmissen, alles weggesprengt.
Also jetzt imaginär. Das hat er nicht gesagt.
Imaginär natürlich.
Das hat er nicht gesagt.
Imaginär
bei meinem Migrationshintergrund hast du das Wort Bombe nicht benutzt.
Ja, weil das meinte ich jetzt imaginär, ja. Das heißt, da gehört eine Bombe rein, damit meinte ich einfach mal aufräumen. Einfach mal aufräumen und wieder neu aufbauen. Ja? Weil das ist einfach so wie in vielen Systemen in dem Land, komplettes Chaos. Da gehört einfach mal aufgeräumt. Das ist in der Politik, da gehört ja auch eine Bombe reingeschmissen und aufgeräumt. Im Parlament. Ja.
Um Gottes Willen.
Aber das meinte ich jetzt nicht als Anschlag, sondern als
Du reißt mich immer weiter rein. Spaß beiseite. Ich weiß, was du meinst. Es gehört aufgeräumt. Ich möchte aber von dir ganz gerne wissen, weil du das jetzt gerade angesprochen hast, es gibt diese Ausbildung gar nicht. Du hast dir das selbst beigebracht. Das möchte ich gerne wissen. Wie bist du überhaupt darauf gekommen, dass du sagst, hey, ich möchte mich jetzt mit Förderungen beschäftigen, ich möchte Unternehmen helfen, Förderungen beantragen zu können?
Das war so 2017, wo ich so einen Mitarbeiter gefördert gekriegt habe. Ich habe so einen Mitarbeiter gefördert bekommen und da habe ich gesehen, hey, ich krieg Geld vom Staat, das waren so 3.000 Euro, für einen ganz normalen Teilzeitmitarbeiter. Und dann dachte ich, hey, cool, ich krieg Geld, das heißt, er kostet mich weniger. Und da habe ich mich, da hat sie irgendwie so Ding gemacht. So, bing. Und da habe ich dann so geschaut, okay, Förderungen. Ich so, Förderungen. Bis dahin habe ich mal nichts gehört so davon, ja. Eben weil es nichts gibt. Und dann habe ich mich da eingelesen in das Thema, habe das immer mehr geschaut, okay, was gibt's da, habe das immer mehr für die Unternehmen beansprucht und so weiter und so fort. Ja, für mich selber auch privat beansprucht, ja, damals Heizkostenzuschuss und alles mögliche. Keine Ahnung, ich habe da viele Förderungen schon für mich.
Jetzt weiß ich, warum die Wien Energie pleite ist, weil die 8 Milliarden Euro Schulden hat, weil du den Heizkostenzuschuss beantragt hast.
Richtig, nur wegen mir. Nee, also ja, und so habe ich dann angefangen und mich eingearbeitet in das Thema und es ist extrem schwierig, einfach wegen dieser massiven vielen Förderstellen, massiv diese Richtlinien, die Texte, die da drin sind, alles drum und dran. Also das ist ja ein Riesenkonstrukt.
Und mich würde aber interessieren, gibt es da auch regelmäßige Änderungen oder ist das so,
ja,
wenn du erstmal in dem Konstrukt drin bist, dann
ja, natürlich. Also wenn du einmal so das Konstrukt oder die Grundstruktur vom Thema Förderungen, deswegen bilde ich ja Leute aus oder gebe Workshops oder so, wenn du einmal das Grundkonstrukt zum Thema Förderungen verstanden hast, welche gibt's, wo gibt's das, Richtlinien, wie sind die geschrieben, wie muss ich die lesen, wie beantrage ich das, wie abrechne ich das Ganze, also wie tue ich das Ganze abrechnen, dann hast du es verstanden, dann kannst du es. Und dann ist es bei jeder Förderung gleich. Die einzige Schwierigkeit ist immer nur dann, jede Förderstelle möchte andere Unternehmensdaten, gibt es ein Online-Einreichsportal oder nicht. Das ist dann nur ein bisschen unterschiedlich so, ja.
Aber ich würde sagen, jeder, der Förderungen beantragen möchte, sich in dem ganzen Dschungel nicht auskennt oder nicht weiß, wie, wo, was, sollte sich dann am besten an dich wenden, weil ich merke und weiß, dass du die Tipps und Tricks und die Raffinesse schon, du kennst dich aus, du weißt, welche Knöpfe du drücken musst, um an das Ziel zu kommen. Und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Das mit der Bombe, das hat er nicht gesagt. Das mit der Bombe hat er nicht gesagt. Auch nicht dreimal. Und Anschlag hast du jetzt auch nicht gesagt.
Nein, nicht. Aber als Hand aufs Herz. Da gehört einmal wirklich alles aufgeräumt.
Aufgeräumt, durchgewischt vielleicht. Aber oh Gott.
Die ganze Politik in dem Land, das ist ja so am Abgrund. Also wirklich.
Es klingt so hart, wenn du das sagst. Aber wenn man sich jetzt damit beschäftigt und mal die Realität mal so, ne, face it, dann muss man sagen, es ist gerade wirklich...
steht am Abgrund.
Also ich weiß nicht, wie man Kindern aktuell eine rosige Zukunft beschreiben soll oder wie man denen das irgendwie voraussagen soll. Und dieses Gespräch werden wir fix auch weiterführen, weil das mit der Wien-Energie ist noch ein Thema. Mein persönlicher Freund ist ja der Schulminister. Ich habe nichts gegen ihn, aber ich finde halt einfach, dass die Kinder gelitten haben. Wobei ich muss dazu sagen, das würde ich gerne auch noch sagen, ich habe irgendwann mal eine Insta-Story gemacht, wo ich mich darüber aufgeregt habe, und daraufhin hat mir tatsächlich ein Ex-Kollege, ich sag's einfach, der hat mir geschrieben und sagte zu mir, ja, aber warum nur die Kinder, die hatten es ja noch gut, andere konnten nicht auf Dates gehen und dies. Und dann habe ich mir gedacht, oder, ist das dein Ernst jetzt? Ne? Also ich meine, wenn du das so angehst, dann hat jeder irgendwie, kann jeder klagen.
Ja, natürlich.
Jeder klagt auf seinem, dann die Rentner klagen, weil sie irgendwie sozial ausgegrenzt wurden und eben keine Kontakte hatten.
Rein gesellschaftlich glaube ich, dass Kinder, die diesen ganzen Corona-Wahn überlebt haben, sozusagen, schon für die Zukunft geschädigt sind. Wenn du 6-jährige Kinder mit Maske und so in die Schule... Die verstehen es ja gar nicht. Ja?
Die verstehen es nicht. Die nehmen das mit, aber die verstehen es nicht.
Und die bilden auch dann so eine Abneigung gegenüber anderen Menschen. Es wird dann eingeredet, halt der Abstand und so. Das wird noch Auswirkungen haben. Jetzt kann man es noch nicht so messen. Aber dann, wenn die älter sind, du weißt ja, alles, was in der Kindheit so irgendwie beigebracht wird.
Aber auch
Teenager. Ja, natürlich auch.
Die alle Teenager auch.
Im Wachstum, ja.
Im Sinne von, die Teenager, die gerade, und ich bin jetzt kein Fan davon, der sagt, ja, aber die müssen da raus. Die müssen raus und die müssen andere Leute treffen, die müssen vielleicht ihre erste Liebe und so weiter und so fort, ja. Und das konnten sie da knapp 2 Jahre nicht, und das macht was mit denen. Das ist nicht einfach, und deswegen, das ist ein ganz schwieriges Thema. Komm bitte nochmal wieder.
Ja, können wir noch Stunden drüber reden.
Wir könnten Stunden weiterreden, aber ich muss leider bei dir jetzt wirklich zum Abschluss kommen, weil du hast es mit Bombe einfach zerstört. Du machst es nicht besser, nachdem er Anschlag gesagt hat, ja. Anschlag ist.
Nein, das war jetzt kein Aufruf, aber ja.
Das Schlimme ist, ich bin diejenige, ich bin jetzt erst vor 2 Wochen wieder geflogen, ich bin diejenige, die immer rausgezogen wird. Es wird immer meine Tasche bei der Kontrolle durchgezogen. Da wird immer der Koks-Test oder Drogentest gemacht. Ich muss immer die Schuhe ausziehen.
Immer. Das ist bei mir genauso, wegen meinem Nachnamen. Ich stehe immer am Flughafen.
Ich bin immer
Absatz.
So, und ich denke mir, bitte Leute, ich bin die. Ich trinke nicht mal einen Energy Drink, ja. Also ich bin die Letzte, die dann noch Drogen nehmen würde. Und das ist immer dasselbe. Und wenn du jetzt Anschlag und Bombe sagst, Alter, ich bin durch. Ich kann nicht mehr fliegen die nächsten 2 Jahre. Ja. Also ich hoffe, dass keiner irgendwie vom Flughafen, von der Polizei oder sonstiges dieses YouTube-Video sieht oder sich das anhört. Er ist derjenige, der es gesagt hat.
Aus Spaß.
Und dann auch noch gesagt hat, im Parlament. Bitte nicht nachmachen.
Ja.
Nein, es ist definitiv Spaß, genauso wie wir es eingangs gesagt haben. Bundesminister für Förderungen ist ein Satiretitel von deinen Kunden. Und ich gebe dir jetzt die Hand drauf, wenn du tatsächlich dich aufstellen lässt als Kandidat eines Ministeriums, wo man dich wählen darf oder soll oder werden wird, werde ich Österreicherin. I promise. Ich werde Österreicherin und ich werde wirklich dann Österreicherin, ich werde dann meine deutsche Staatsbürgerschaft aufgeben.
Da wartest
und das
dann 5 Jahre.
Mir so leid.
Da wartest dann 5 Jahre, weil das dann im Amt liegt.
Genau, wahrscheinlich. Und dann ist es noch zu spät. Aber dann werde ich Österreicherin. Natürlich musst du mich mit deinem Programm auch überzeugen. Das wollte ich nur so als Text sagen. Yeah. Aber vom Prinzip her, ich finde halt ambitionierte Menschen, egal in welcher Hinsicht, so wichtig. Das braucht die Gesellschaft. Es braucht mehr Menschen, die den Mund aufmachen. Es braucht mehr Menschen, die ihre Geschichte erzählen. Es braucht mehr Menschen, die weniger Angst haben vor irgendeinem Echo oder davor eben die Wahrheit zu sagen oder einfach nur seine Meinung kundzutun. Das haben wir leider sehr, sehr selten. Merke ich auch bei mir, merke ich auch in meiner Branche. Man ist immer vorsichtiger, man ist aus verschiedenen Gründen vorsichtiger. Aber it is what it is und ich finde es einfach nur geil. Deswegen vielen lieben Dank, lieber Sammy Elmakarem, Bundesminister für Förderungen, dass du heute hier warst. Und es wird auf jeden Fall nicht unser letztes Gespräch gewesen sein. Und ich freue mich auf die Zukunft.
Danke, Nora, für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
Sehr gerne. Er sagt Anschlag.